neuen Ausgabe der Medienhölle Backstage. Wir fahren wieder Auto, Philipp und ich.
Yo.
Grüßchen.
Tag auch. Sag mal, ich hab mal gleich eine unorthodoxe Frage zum Anfang dieser Spezialausgabe.
Erstmal müssen wir mal nach rechts hier. So, jetzt kannst du fragen. Ich muss mich ja einordnen und du weißt, ich bin ein Mann, ich kann nicht zeitgleich. Nacheinander.
Du bist eine Multitasking-fähig.
Doch schon, aber auch Multitasking ist ja, wenn man es echt betrachtet in der Computerwelt, ein Nacheinander von verschiedenen Aufgaben, die nur durch die Geschwindigkeit so aussehen, als wären sie zeitgleich.
Mhm.
Ja, und da ich nicht so schnell bin wie ein, weiß ich nicht, so und so viel Gigahertz getakteter PC, musst du damit rechnen, dass ich zwischendurch mal gucken muss.
Ja, von mir aus. So, jetzt kommen wir mal zu meiner unorthodoxen Frage, ja?
Obwohl, wir könnten auch so ein bisschen noch abschweifen, schönes Wetter.
Wem interessiert denn das Wetter? Jetzt will ich meine Frage loswerden, alter Mann, das gibt's ja nicht.
Wetter, Wetter, Wetter. Ja. Wer sagte das früher? RTL,
keine Ahnung,
Samstag
ich
Nacht.
Ich nicht wissen.
Es Mirko, Mirko Nonchef war das.
Achso, okay.
Ja, Friede seiner Asche, viel zu früh gegangen.
Seid ihr mal nicht so präsidial, das ist hier Backstage.
Genau.
Ja.
Na los, was ist mit deiner Frage? Wo kommt die denn?
Naja,
warte schon die ganze Zeit.
Man ist deiner Meinung nach wirklich erwachsen. Jetzt bist du an der Ausfahrt vorbeigefahren.
Nee, also, wir müssen geradeaus.
Ach, wir fahren durch den Wald.
Ja, kann nichts dafür hier.
Vielleicht müssen wir da irgendeine Medienkarriere verscharren. Aber jetzt zurück zu meiner Frage.
Aber was ist denn das für eine Frage?
Naja, also wenn man so nur für Erwachsene denkt, dann sollte man da auch mal wissen, was ist denn eigentlich, wenn man ja wirklich erwachsen ist? Wann ist denn das?
Ist das jetzt was Scheiße? Ab 18 ist man juristisch erwachsen und Männer werden nie erwachsen. Immer Kind.
Ich würde sagen, man ist dann erwachsen, wenn man sich einen Star Wars Film anguckt und nicht mehr weiß, wer der Gute oder der Böse ist.
Ja, aber da hat man doch als Kostümbildner dafür gesorgt, dass man ständig weiß, wer gut und böse ist. Die Guten sind meist hell gekleidet und die Bösen meist dunkel bzw. schwarz.
Ja, aber das ist ja, Entschuldigung, es ist ja nur Äußerlichkeiten. Auf Äußerlichkeiten gehen wir ja nicht.
Ja, aber das hilft ja zu erkennen von den Charakteren, was haben sich die Autoren und Regisseure dabei gedacht.
Aber ist dir das in der Medienwelt noch nie gegangen, dass du dir bei einzelnen Personen nicht sicher warst, ist es ein guter oder ein böser Mensch?
Na, weil es nicht, also ja, um deine Frage zu beantworten, aber es gibt ja nicht nur böse und nicht nur gute. Also selbst wenn du auf die dunkle Seite der Macht getreten bist, trägst du ja dennoch so Eigenschaften mit dir rum und wirst ja nicht, weiß ich mal, was ist denn böse? Ne? Das sind so Kategorien aus der Religion. Oben und unten, ja, Teufel und Gott und so. Ist einfach. Aber ja, das Leben ist ja viel komplexer.
Hast du jemals in deinem Leben jemanden darauf angesprochen, gesagt, Mensch, also so viel gute Sachen bewirkt, aber dann so verheerend auch unterwegs gewesen, ja, das könnte man doch auch anders machen?
Nee, weil, also meine Lebenserfahrung ist ja in der Tat, dass es nicht gut und böse so in dieser Trennung gibt. Nehmen wir doch nur mal Erich Honecker. Der wollte ja eigentlich für uns nur das Gute, ne? Naja.
Was ist denn das für ein Beispiel?
Naja, es ist
wir reden von der Medienwelt und du kommst jetzt mit dem Honecker um die Ecke.
Ja, aber daran wird es ja deutlich. Ein Saarländer, der versucht hat, die Welt von Ausbeutung zu befreien, aus seiner Sicht ein guter Move, ne? Weil eine Gesellschaft, wo Leute sich nicht mit Ellbogen sozusagen auseinanderschubsen, kann ja rein theoretisch eine bessere Welt oder eine gute Welt sein. So, und dann ist er dafür sogar ins Zuchthaus Brandenburg gegangen und hat dann nach dem Krieg gesagt, nie wieder Krieg, Antifaschismus muss her und wir bauen den Sozialismus als bessere Welt, als Utopie. Und letzten Endes wissen wir ja, wie das Experiment geendet ist. War für viele eben nicht die bessere, gute Welt. So, jetzt sag mir mal, ob das ein böser Mensch war oder ein guter Mensch war.
Naja, durch diese Schießbefehl, also ein guter Mensch war es nicht.
Naja, manchmal, also das war die Logik dieser Menschen, muss man die Leute auch zum Glück zwingen. So.
Ja.
Ja, und so ist es in der Medienwelt doch auch, mein Lieber. Ja, da gibt es Medienleute, die in bester Absicht handeln, aber so wie Mephisto dann, oder umgekehrt. Wir sind ja in der Medienhölle und wollen ja eigentlich das Gute.
Ja.
Indem wir die Missstände auch teilweise aufdecken oder das Böse in den Vordergrund stellen oder das Kritikwürdige. Also nimm doch mal zur Kenntnis, altes philosophisches Prinzip von Hegel, dass es in der Dialektik das eine ohne das andere nicht gibt.
Interessant.
So wie Tag und Nacht, wie Schatten und Licht.
Ist in der Medienwelt maximale Belanglosigkeit für dich etwas Böses?
Nö, kann auch entspannt sein.
Aber irgendwie ist das ja sehr unerfüllend, oder? Wenn man Sendefläche mit Müll füllt.
Nee. Es gibt ja auch Fastfood. Ist ernährungswissenschaftlich so nicht das Nährstoffreichste, aber hilft, ich sag mal, den schnellen Hunger zu stillen, bestimmte Geschmacksknospen zu aktivieren und Freude zu haben beim Essen. Also ich sehe das nicht so im Sinne einer Klassifizierung, dass man sagt, also das sollte man fernhalten von den Menschen. Weil es gibt ja offenbar ein Bedürfnis nach schneller Unterhaltung, nach Belanglosigkeit, nach Entspannung, nach Verdrängung, Abschalten. Das sind ja alles legitime Bedürfnisse, die dann Medien befriedigen. Es wird nur dann kompliziert, wenn sie menschenverachtend sind in ihrer Belanglosigkeit, in ihrer Vereinfachung, oder wenn sie Menschen daran hindern, weiter nachzudenken, indem da so eine süße Soße die Gehirnwindung verklebt, also metaphorisch jetzt gesprochen.
Ja, das ist nämlich...
Sag mir mal lieber, was das hier für ein See ist. Kennst du den?
Mann, du bringst mich aber auch voll raus. Das ist mir so eine Art Obi-Wan Kenobi-Lehrmeister, um mich immer rauszubringen, damit ich wieder zu meinem Punkt zurückfinde.
Nee, das ist doch das Leben.
Ja, von mir ist Herr Obi-Wan Kenwaga. Hier sind wir am Tegeler See gerade und wir fahren in Richtung Gartenfeld.
Okay.
Ja, und das ist ein wirklich wunderschöner See. Kann man sehr gut segeln. Auch berühmte Leute haben da ihr Segelbütchen.
Zum Beispiel?
Arnulf Rating zum Beispiel, der Kabarettist. Mhm. Den sieht man da öfters mal segeln. Sehr sympathischer Mensch. Ja, fällt mir jetzt so auf Anhieb ein.
Ja.
So, also jetzt zurück zu diesem Thema der Belanglosigkeit, die er dann vielleicht auch überhand nehmen kann, Menschen einschränken kann. Ich habe neulich jetzt wirklich viel mich mit TikTok und Instagram und auch YouTube Shorts auseinandergesetzt, weil sie ja eine gewisse Sogwirkung haben, um Reichweite aufzubauen. Wir müssen ja auch für unsere Baustelle hier, unsere Medienhölle, ein bisschen mehr Reichweite aufbauen. Und mir ist aufgefallen, diese Glaubenssätze, dass Dinge kurz geschnitten werden müssen, extrem dicht beieinander auf dem Punkt sein müssen, natürlich dafür sorgen, dass die Leute eigentlich keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Und ich finde das total verwerflich schon. Da wäre ich mal moralisch, wenn dann öffentlich-rechtliche Medien diese Glaubenssätze übernehmen und dem gar nichts entgegenstellen, sondern quasi in dieses Horn mit hineinblasen. Also sogar Nachrichtenformate darüber für viel Geld übrigens abgeblasen werden. Und das würde mich interessieren, wie schaffen wir das denn? Wir machen eine sehr langatmige Sachen, ja, wir beide. Und wie schaffen wir das eigentlich, dem etwas entgegenzusetzen? Auch für die Jugend, ja.
Na, erstmal muss man mal deine Ausgangsthese ein bisschen kritisieren, dass du sagst, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich dieser Techniken bedienen, mit kurzen Schnitten, Clips und so weiter.
Das kann ich dir reichlich Beispiele...
Ja. Ist ja auch in Ordnung. Also, gibt's ja. Aber was ich kritisiere ist, das hat eine Vorgeschichte. Als das Musikfernsehen sich durchsetzte mit MTV, haben die Musikproduzenten, die Künstler, sich der Werbeästhetik bedient, weil diese Clips waren eigentlich Promotion-Clips, damit sie diese Clips durch die Welt schicken können, damit die Leute ihre Platten kaufen. Ne? Damit, also es war damals auch so, dass viele zu faul waren oder die Musik viel zu kompliziert war, um im Konzert aufgeführt zu werden. Und dann hat man das einfach durch die Welt geschickt und die Plattenverkäufe stimmten. Und da waren teilweise, das habe ich deswegen nämlich noch so gute Erinnerung teil, das war Teil meiner Diplomarbeit, die Schnitte gezählt. Und dann waren teilweise Schnittfrequenzen von damals so etwa alle Sekunde ein Schnitt.
Irre.
Manchmal waren auch 10 Sekunden bis zum nächsten Schnitt. Aber das war die Werbeästhetik. Ich habe das dann verglichen mit Werbeclips aus dem SFB-Fernsehen und machte sich, also war eigentlich egal, ob das für 4711 war oder für Duran Duran, ne? So von der Machart. Gut, vielleicht nicht 4711, das ist eher so für die ältere Generation. Aber ich sag mal so Coca-Cola. Ne? Und dann hat ja auch Coca-Cola bekannte Musik mit reingeholt und wie auch immer. Was ich damit sagen will, ist, dass das alles eine Vorgeschichte hat und TikTok setzt nicht bei Null an und sagt, wir erfinden mal was und zerstören jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wenn der sich nicht ändert, dann geht er mit zugrunde. So einfach ist es nicht. Die Frage ist ja, aus der Wahrnehmungspsychologie gibt es ja diesen Satz, dass wir zurzeit eine Aufmerksamkeitsspanne von 6 Sekunden haben wie ein Goldfisch. Ja, ist so ein Stichwort.
Toll.
Ja, und wenn du Leute für dein Produkt interessieren willst, ob das jetzt tatsächlich ein Produkt ist oder eine Show oder ein Unterhaltungsfilm oder wie jetzt in Leipzig habe ich gelernt, das Wort Microdrama. Ja, es kommt aus der Spieleindustrie übrigens, aus der Gaming-Wirtschaft, dass ganz kurze Geschichten erzählt werden und das hat wieder Vorläufer in der, ich sag mal, in der Comic-Welt, wo du ja auch in ein paar Blättern auf den Punkt kommen musst.
Was ist denn? Ja. Aber trotzdem, also zu diesen ganzen Dekaden, die du da erwähnst, gab es immer auch etwas Langatmiges, was dem Jugendpublikum entgegengesetzt wurde.
Ja, ja.
Also so eine Sendungen wie Löwenzahn, die Sendung mit der Maus, naja gut, sie hat auch sehr viele schnelle Schritte, kommt schon, geht so. Aber auch viele Kinderserien, Waldserien, was weiß ich alles. Also
da findest du auch. Also das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die Leute ähnlich wie bei Fast Food dazu neigen, erstmal den schnellen Reflex zu bedienen und sich dann eben lange Dokus, weiß ich nicht, 1,5 Stunden nicht mehr antun, weil sie dann unruhig werden. Also in der Mehrheit. Ne? Man muss immer jetzt unterscheiden, sprechen wir jetzt vom Mainstream oder von denen, die sowieso ins Arthouse-Kino gehen und für sich genauso den Blattsalat suchen und die Artischocke und eben nicht das Fastfood. So eine Leute gibt's ja.
Ja.
Und da wäre jetzt, also wenn ich jetzt Medienpädagoge wäre, würde ich daran ansetzen, Leute eben auch für so eine Sachen zu interessieren, die vielleicht ein bisschen mehr Energie am Anfang brauchen oder Geduld, damit sich eine Story entwickelt.
Aber es gibt am Nachgang mehr Erfüllung.
Ja, also man muss die Leute erstmal, da sind wir wieder beim Stichwort zum Glück zwingen, erstmal mit solchen Dingen in Berührung bringen, sonst. Und der Ersteinstieg in das Medienzeitalter ist ja bei den meisten heutzutage das Handy. Und da werden natürlich so eine Langformate, wie sie auch heißen, nicht angeboten.
Schade.
Naja, man kann es über YouTube sich das tatsächlich aufs Handy ziehen, aber wer macht das auf diesem kleinen Bildschirm, sich da 1,5 Stunden zuzumuten mit einer Erzählsprache, die fürs Kino gemacht ist, mit einer großen Leinwand?
Bei TikTok gibt es immerhin auch die Möglichkeit, 10-Minuten-Videos hochzuladen, sogar bis zu einer Stunde.
Ja, aber erst neuerdings, ne?
Ja. Eigentlich müsste man damit mal was machen. Ja. Ich weiß, dass der Südwestrundfunk auch viel mit dem Kultusministerium zusammenarbeitet und eine Art Zeitschrift nur für Schulen herausgibt, also mit Angeboten explizit für Lehrer. Ist dir etwas bekannt, jetzt aus unserer Senderegion, dass das da so eine Art Schnittstelle gibt zwischen dem Schulwesen und unserer Landesrundfunkanstalt?
Nee, also nicht systematisch, sondern es gibt immer mal wieder so Projekte, genauso wie auch das ZDF für schulische Einrichtungen, sagen wir mal, so einen Download-Link zur Verfügung stellt, weil das sind ja alles rechte Fragen. Also Schulen kriegen bestimmte Sachen gratis, ne?
Ja.
Aber das muss dann autorisiert sein. Also dass du nicht so tust jetzt als Philipp Nitsche, dass du eine Schule wärst und lädst dich dann oder klingst dich dann ein in die Mediathek und kannst dann alles runtersaugen, was bereits vielleicht schon für die Mediathek ein Verfallsdatum hatte. Nee, eigentlich dafür war ja Alpha gedacht, ARD Alpha, ne? Um dieses gesammelte ARD und ZDF-Wissen breit zu streuen, also in dem Fall eher ARD. Aber das wird ja jetzt abgewickelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das stellen sie ja ein.
Ja.
Also das ist nochmal ein interessantes Thema.
Clever von der
Thema.
Politik, ja.
Naja, so weit haben die nicht gedacht.
Ich habe ja so eine Verschwörungstheorie. Na doch, doch. Ich habe eine Verschwörungstheorie.
Oh, jetzt die Wicke, die Verschwörungstheorie.
Wenn man kluge Staatsbürger hat.
Ja.
Das wird für manche Parteien nicht so gut, glaube ich.
Aber sind manche Politiker nicht selber so doof, dass die denn gar nicht so weit vorausdenken? Das ist ja.
Also ich würde sagen, also in jeder Partei finden sich intelligente und dumme Leute. Um das mal gleich das Politische rauszunehmen. Also wir kriegen jetzt die Information Stau auf meiner Route. Ja, sehr schön. Haben wir noch ein bisschen Zeit zu quatschen.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Die Folge verlängert sich um 10 Minuten. Wir sind jetzt hier gerade übrigens im tiefsten Spandau. Ich mag ja Spandau. Aber irgendwie finde ich es auch verstörend. Dieses viele industrielle, weiß ich nicht.
Ja, was heißt mögen? Also möchtest du ja wohnen, ja, bei BMW zum Beispiel.
Wohnen möchte ich hier nicht, aber es hat was. Ja. Ich möchte eigentlich auch hier nicht arbeiten. Eigentlich möchte ich hier auch nicht langfahren, fällt mir gerade auf.
Aber du magst es trotzdem.
Irgendwie hat das trotzdem was. Naja, die Zitadelle, wo wir gleich dran vorbeifahren, habe ich wirklich tolle Konzerte gesehen. Jemand, den wir demnächst auch besuchen werden und ein schönes Interview mit ihm aufnehmen werden, der macht dort den Ton. Zum Beispiel ist der Toningenieur beim Zitadelle Music Festival. Also ja, irgendwie ist man doch ein bisschen verbunden mit dem Bereich hier, mit dem Gebiet.
Ich habe hier mal einen Teppich gekauft.
Du hast hier mal einen Teppich gekauft. Das ist schön. Das ist schön.
Ich glaube,
wunderschön.
Ich glaube, da war die Werbung noch und ehrliche Preise.
Und, oha.
Der ist ja dann pleite
da
gegangen.
Da bist du extra nach Spandau getuckert.
Naja, es gab
von Marzahn oder wo auch immer.
Es gab ja früher so eine Heftchen, wo irgendwie so Gutscheine drin waren, wo man irgendwo bei irgendeinem Händler es billiger bekam. Fotopost war so eine Geschichte, als man früher noch seinen Film zum Entwickeln brachte. Ich kann mich noch erinnern, da bin ich tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde gefahren durch Berlin durch, nur weil ich bei Fotopost in der Nähe der Müllerstraße, also im Wedding, ne, ist das? Oder ist das Moabit? Also ich weiß nicht, jedenfalls so die Ecke da, gab es dann irgendwie 2 D-Mark Rabatt.
Aber ist die viele Fahrerei nicht teurer als der Rabatt, den ich dann einfahre, einhole?
Naja, ich war ja noch so ein junger DDR-Bürger, der erstmal den Westen entdecken musste. Damals hatten noch die Verbraucherzentralen Preislisten. Bin ich zur Bayreuther Straße gefahren, also in der Nähe vom Bahnhof Zoo, und habe mir dann so, ich brauchte eine Waschmaschine, ne? Was man so braucht für den jungen Haushalt. Und da stand dann da, wo es die billigsten Waschmaschinen gab. Also was heute Idealo ist mit der Preissuchmaschine, wurde damals noch auf Papier gedruckt. Und dann war tatsächlich in der Nähe des SFB so ein Laden und da habe ich mir meine erste Waschmaschine geholt.
Ja.
Ja.
Ach, in der DDR gab es keine Waschmaschinen oder was?
Doch, doch, aber damals, also bei uns gab es Einheitspreise. Da hat man den erstbesten Laden genommen. Also ich rede jetzt nicht von den 60er Jahren, da hat man irgendwie ein halbes Jahr auf eine Waschmaschine gewartet. Aber wenn man schon, ich sag mal, durch die Einheit die Gelegenheit hatte, am Fortschritt teilnehmen zu können, dann hat man natürlich seine uralte WM66, mit der übrigens in der Markthalle am Alexanderplatz Würstchen auch heiß gemacht wurden.
Was?
Naja. Und da war auch keine Schleuder drin, da brauchte man noch eine extra Schleuder für dieses Teil. Und irgendwann sortiert man ja auch alte Geräte aus und das war dann
der Fall. Ja, das klingt sehr umständlich.
Das war dann so der, naja, gerade wenn man so Windeln waschen musste, war es dann einfach effizienter, besser und überhaupt, sich dann um eine neue Waschmaschine zu bemühen. Und da war diese Erfahrung mit dem, dass Marktwirtschaft bedeutet auch, es gibt dasselbe Gerät für ganz teuer und ganz billig, für mich dann nochmal so eine Art Lehrberuf.
Ja, verstehe.
Und deswegen habe ich hier einen Teppich gekauft, weil den hier preiswerter gab als, ich sag mal, in... Ach, scheiße, hier lang. Ja, ja. Da muss man ein bisschen hier flexibel sein.
Seid ihr live dabei? Großer Car-Crash.
Ja, ein bisschen flexibel muss man hier schon sein.
Ja, in wir Berlin. Sind jetzt hier gleich am Bahnhof von Spandau.
Ja.
Der bei dieser gigantischen Sperrung der Stadtbahn dann demnächst ein riesen Anlaufpunkt sein wird. Davor habe ich schon ein bisschen Bammel. Das wird ein Zirkus, wenn die im Sommer die Stadtbahn sperren.
Auf alle Fälle ist das hier noch harmlos. Also ich weiß nicht, wie oft du schon mal im Ausland Auto gefahren bist. Also ich meine jetzt wirklich ganz weites Ausland, so wie Indien.
Nein.
Oder Hongkong.
Ja, du mit deiner Weltreise.
Nein, 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 das hat damit nichts zu tun. Also ich war auch schon mal außerhalb dieser Weltreise woanders und bin immer wieder überrascht, also zum Beispiel Bulgarien, wie man sich da um Verkehrsregeln einfach nicht kümmert als Autofahrer.
Ist das nicht in Berlin auch so?
Naja, nee, also dieses eine Hupen eben hier ist zum Beispiel in Indien ein Dauerhupen. Da blinkt man nicht, da hupt man. Also man weiß zum Schluss nicht mehr, da alle hupen, permanent alle hupen. Also es ist wirklich nit, 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 nit. Weißt du ja nicht, blinkt jetzt gerade jemand oder will dich jemand warnen, dass du irgendwie auf der falschen Spur bist oder wie auch immer. Also dieses, das geht nachts, also bis 2 Uhr, 3 Uhr so ungefähr. Und erst, ja, siehst du, ein Hup, das war jetzt ein Warnhinweis. Aber nicht, dass jemand geblinkt hat oder so. Und das meine ich, dass unterschiedliche Kulturen mit denselben Verkehrsregeln oder annähernd denselben Verkehrsregeln doch so unterschiedlich umgehen.
Hast du dir eigentlich bei deiner Weltreise auch unterschiedliche Radiosender angehört?
Naja, immer mit den Taxen. Also ich habe mir manchmal einen Mietwagen geholt, manchmal Taxi, sehr oft gelaufen. Und da kriegt man natürlich in den Taxis auch die Ortssender präsentiert.
Und? Wie war da so dein Höreindruck?
Naja, also nehmen wir nur Indien.
Ja, das interessiert mich.
Naja, was interessiert dich? Ich hab's ja nicht verstanden. Und dann war es also nicht immer dieselbe Musik, also aber vom Typ her. Da war jetzt nicht irgendwie, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte, angloamerikanischer Pop, sondern das, was man so aus Bollywood-Filmen kennt. In den verschiedensten Varianten. Fand ich interessant. Hab mir dann irgendwann ein Herz genommen und den Taxifahrer gefragt, ob ich ihn filmen darf während der Fahrt. Mhm. Aber eigentlich wollte ich die Musik haben.
Ah.
Ja.
Ach, interessant.
Weil man konnte da ja nicht irgendwie mitschneiden, so, weiß ich nicht, so mit einem Zinschkabel ran an das Taxiradio, das ging ja alles nicht.
Ja.
Ja, ja. Nee, also vornehmlich habe ich aber fern geguckt, weil das war ja Standardausrüstung in den Hotels.
Wie ist da also dein Eindruck gewesen, dein Seh-Eindruck?
Na, jetzt mal fernab von der Weltreise. Also das wirklich drögste Fernsehen habe ich in Holland gesehen.
Was?
Ja, ja. Entweder war ich irgendwie nicht talentiert genug beim Channel-Hopping oder die Fernseher hatten irgendwie nur so Billigprogramme drin. Also ich fand es ziemlich... Also man verstand ja so ein bisschen, ne? Holländisch kriegt man ja so ein bisschen mit, worum es geht. Italien war sehr kommerziell, also Tutti Frutti hoch 5.
Ja, Berlusconi halt, ne?
Aber natürlich haben die auch einen 24-Stunden-Archenkanal und so, wenn man will, kann man das auch schon zum Frühstück sehen. Also nicht können, sondern müssen. Jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich jetzt was durcheinander bringe. In China ist es wieder... Na, abgesehen von der Sprache, ist ja klar, ne? Darauf kommt es ja dann auch nicht an. War es zumindest zu meiner Zeit, als ich da war, das war so vor 15 Jahren, sehr staatstragend, also sehr steif, mit viel so Flötenmusik und so unterlegt.
Mhm, verstehe.
Also gar nicht mal, ich meine es gar nicht, also es bedient ja offenbar auch ein Bedürfnis, Aber die sind, was die Impulse anbelangt, seltsamerweise in so einer diabolischen Welt. Einerseits als TikTok-Erfinder, aber andere, also auch sie waren eher da als YouTube übrigens. Mit Baidu heißt die, glaube ich.
Ja.
Die Plattform. Von einem Holländer übrigens entwickelt, zusammen mit jemand aus Shanghai.
Aber TikTok ist, glaube ich, in China verboten, ne? Oder nur eine Viertelstunde pro Person oder so. Finde ich auch interessant.
Da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Die haben ihr eigenes TikTok-Zeug, ne? Also die haben von jeder internationalen Plattform nochmal eine nationale Kopie, wenn man so will. Weil das ist ja extrem geo-geblockt da. Also als ich das Wetter googeln wollte in Peking, habe ich nicht von Google ausgespielt bekommen.
Ach was?
Ging nicht. War geblockt.
Vielleicht müssen wir da mal posten.
Nee, das kann jetzt schon wieder alles anders sein. Ich weiß es nicht. In Hongkong konnte man googeln, weil das ja so eine Sonderzone immer noch ist vom Handling. Da fahren die ja auch auf der anderen Seite, so wie die Briten immer noch. Also die haben die britische Verkehrsfahrweise, weil es ja Macron-Kolonie war. Und so vom Feeling war das relativ lange Zeit eher dann doch international. Man konnte auch Bücher dort verlegen in Hongkong, die in Peking verboten waren. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Es gab ja auch Unruhen während der Corona-Zeit.
Da ist sehr, sehr viel kaputt gegangen. Also wenn man sich so die Berichterstattung bei Arte anguckt, also Hongkong wird schon in großen Teilen immer mehr assimiliert. Das kann man wirklich so sagen. Seitdem die Briten, ne, sich da rausgezogen haben.
Also ich war das jetzt nicht, obwohl ich einen Grund hätte zu hupen.
Ja.
Da hat sich jemand zu spät entschieden, die Spur zu wechseln und dann gibt es einen Rückstau. Aber
wir sind in einem gigantischen Stau.
Ja.
Also wirklich die.
Ich sag dir mal jetzt das, was mich mal überzeugt hat als Plakatwerbung. Wir sind der Stau.
Aha.
Wir sind nicht im Stau, sondern wir produzieren den.
Ja.
Von der Logik her stimmt das. Also jeder Einzelne ist natürlich nicht der Stau, aber in der Summe sind wir der Stau.
Aber wir sind nicht die Stauverursacher.
Naja, schon, wir sind ja hier.
Ja, aber du reagierst ja relativ schnell.
Nee, stell dir mal vor, jeder würde zu Hause bleiben, dann gäbe es ja keinen Stau.
Ja. Gib mir 2 Millionen Euro, dann bleibe ich zu Hause. Alles gut, gib mal Rente.
Ja, aber was würdest du denn zu Hause machen?
Ich lasse mir die Sonne auf dem Bauch scheinen, oder?
Ja, und dann?
Medienhölle. Pause abonnieren, kommentieren, abonnieren, kommentieren, abonnieren, kommentieren. We'll be right back. geht es weiter mit Philipp und Jörg.
Wo waren wir denn eigentlich? Also erstmal an die Hörer da draußen oder Zuschauer. Unsere Kamera ist überhitzt und dann ausgestiegen und dann waren wir auch an unserem Bestimmungsort und jetzt ist wir sind jetzt fertig mit den Aufnahmen, mit den Dreharbeiten. Oh, wir hatten einen Dreh. Das klingt richtig so very important. Und jetzt fahren wir nach Hause und es ist schon dunkel. So, erstmal die Einführung in diesen zweiten Teil sozusagen unserer blauen Ausgabe. Aber ich weiß nicht mehr, über was wir geredet haben.
Ja, ich weiß es noch, weil das war die fundamentalste Frage aller Fragen. Ich mach mal die Musik kurz aus.
Ja, mach mal diese KI-Musik aus. Genau. Es ging um
die fundamentalste Frage aller Fragen. Was würde ich mit 2 Millionen Dollar oder Euro machen oder so? Kann das sein?
Da waren wir nicht, glaube ich.
Doch, doch.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja, du bist heute sowieso so nachdenklich. Erst hast du mich gefragt, ob es Gut und Böse gibt.
Ah, Gut und Böse war das Thema.
Ja.
In der Medienwelt.
Aber dann hast du mich auch irgendwie monetär abgreifen wollen, so nach dem Motto, ist der Wagner vielleicht bestechlich? Oder ja, ist er mit wenig zufrieden?
Also
oder?
Für 2 Millionen Euro wäre ich schon korruptierbar, also Kontonummer, ja. Ja, nee, ja.
Naja, es käme drauf an, also bin... Jeder hat ja seine Summe. Mhm. Ja. So, sagen wir
was
mal
ist
so.
Deine Summe?
Naja, das ist Verhandlungsbasis. Ja. Naja, also ja, es ist in der Tat, man kann sich doch fragen, ob man ein Jahr anschaffen geht, wenn man es moralisch verantworten kann und dann ist man frei, schuldenfrei und überhaupt frei im freiesten Sinne, dann lässt man das Geld für sich arbeiten und kann dann seinen Projekten nachgehen. Und wenn noch was übrig bleibt oder meinetwegen auch von Anfang an, kann man noch für Projekte spenden.
2028 wird, glaube ich, so eine Intendantenstelle frei. Da kannst du dich doch drauf bewerben.
Nee, ich bin ja zu alt, hast du doch gehört.
Ach so.
Naja.
Wieso? Wenn Stefan Rau auch schon so uralt ist, dann kannst du dich da auch noch...
Der ist sogar älter als ich.
Ja, also, Problem gelöst. AT, verstehst du? Ja, außer tariflich.
Das schon, aber es gibt ja auch bei Piloten und bei Chirurgen die berechtigte Annahme, dass man dann nicht mehr leistungsfähig ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man so einem Unternehmen vorsteht, wie der RBB ein Unternehmen ist, dass man da vielleicht dann doch fitter sein soll. Also ich würde es...
Okay, ich habe einen Vorschlag. Ich bewerbe mich als Intendant und dich stelle ich als mein Spin-Doktor ein.
Leiter des der Intendant. Ja, ja.
Verstehst du? Problem hier löst.
Ja, aber das Problem ist wiederum, was du nicht lösen kannst, du hast keine Management-Erfahrung. Also mehr als, ich sag mal jetzt 500 Mitarbeiter hast du noch nie angelitten, oder?
Naja, würde ich mir zutrauen.
Ja, zutrauen schon, aber ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, dann, dass man schon mal Budgets verantwortet hat. Das hatte Ulrike Dämmer als Regierungssprecherin. Mhm. Irgendwie das Bundespresseamt tierisch viel Kohle. Ja. Hab die Zahl jetzt nicht parat, aber kann man ja googeln. Jedenfalls mehr als man denkt. Die hatten ja sogar ein eigenes Videoteam und für diese komischen Merkel-Videopodcasts, du erinnerst dich.
Ja.
Also für PR ist da ziemlich viel Kohle gewesen. Oh, hier müssen wir aufpassen, wir sind hier in einer völlig dunklen und fremden Gegend gerade. Und ich will es nicht riskieren, dass wir hier noch
einen Unfall bauen.
Ja, muss gar nicht ein Unfall sein, aber auch andere Verkehrsteilnehmer irgendwie verschrecken. Ja, also ich schätze mal, dass selbst wenn du total geeignet wärst, du durch das Auswahlverfahren fallen würdest.
Aber alleine für die Medienhölle werde ich eine Bewerbung schreiben.
Ja, kannst du gerne machen. Ja. Zielbild 2028 heißt Philip for President, oder?
Ja.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Möchtest du das wirklich? Also es sind ja manchmal gibt es so Tätigkeiten, wo ich denke, gut, dass sich andere bewerben. Ja. Also ich war mal, das kann ich ja hier offenlegen, zum Beispiel, es gab so eine Phase bei Radio Brandenburg. Radio Brandenburg war im Umbruch. Christoph Singelstein ist als Wellenchef zu Antenne Brandenburg gewechselt. Und dann war die Stelle vakant, dann ist die Stellvertreterin erstmal in die ehrenvolle Aufgabe gerutscht, das hauptamtlich quasi erstmal so als Leiterin zu machen. Und dann kam Helmut Lehnert. So, in dieser Übergangsphase hatte ich mit mir gerungen, ob ich mich nicht bewerbe. Ich wusste ja noch nicht, dass Helmut Lehnert die Aufgabe hat, Radio Brandenburg zu beerdigen und daraus dann mit B2
Radio 1 zu machen.
Oh ja, genau, Radio 1 zu machen. Und das war tatsächlich so. Ich hab wirklich eine Woche lang mit mir gerungen und dann habe ich angefangen, die Bewerbung zu schreiben und bin zu Christoph Singelstein und wollte, dass er nochmal rübergeht. Und dann sagte er, Herr Wagner, für diese Stelle kann man sich nicht bewerben. Also ich hatte das völlig falsch eingeschätzt, dass diese Stelle offen ausgeschrieben werden sollte. Dachte ich, ne? Sonst ist ja eine wichtige Stelle. Normalerweise ist das ja so, aber dass Helmut Lehnert quasi gesetzt war und dass Radio Brandenburg vor allen Dingen sterben sollte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht.
Ja, aber heute ist das ja schon mal anders als damals, A. Und B, du hast ja mir da so eine unorthodoxe Frage gestellt. Also, ein Intendant gibt eine Art Unternehmenskultur vor. Er prägt eine Landesrundfunkanstalt, indem er für zum Beispiel Planungssicherheit sorgt, indem er aber auch für eine wertschätzende Atmosphäre sorgt. Das sind so, würde ich sagen, zwei Grundpfeiler des Ganzen. Und das würde ich schon gerne machen. Man weiß wenigstens grob, wer wo arbeitet. Und ich würde mich auch für die Arbeit der Leute interessieren.
Ja, okay, das und unterscheidet dich von mir. Ich bin eher so ein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eher ein Programmmacher. Also ich brüte gerne Ideen aus, gestalte Sendungen und das ist das, was mir gefällt. Und dieses Intendanten-Ding, das ist ja eigentlich so fern, wie es nur irgendwie sein kann vom Programm.
Ja, aber eine Heimat zu geben, einen Ort darzustellen, ist ja auch eine Art von Programm. Nur nach innen, ja.
Ah, ja. Na gut, also dann kommen wir uns ja gar nicht in die Quere, mein Lieber.
Ja.
Dann bewirb dich und dann gucken wir.
Ja, in einer Million Jahren wird das nicht passieren. Aber egal, es ist ja rein hypothetisch als schöner Gedankengang. Aber ja, deine Frage habe ich ja auch beantwortet in diese Richtung. Ja. Das ist ja...
Gut, dann kämen wir mal zu der Frage zurück, selbst wenn du sie nicht gestellt hast oder nicht mehr in Erinnerung hast mit den 2 Millionen Euro.
Ja.
Also, wie gesagt, ich würde einen Teil davon reservieren für journalistische Projekte. Also ich würde Leute unterstützen, die mittellos sind, aber voll mit Talent und Arbeitswillen und so. Und dann mal überlegen, was denn eigentlich, naja, das Land braucht, klingt so ziemlich groß, aber braucht es noch das 120. Radio? Weiß ich nicht.
Nein.
Also, aber da müssen wir mal überlegen, was das sein könnte. Also, Papierzeitung ist es ja auch nicht, ne?
Nee, das ist, die stirbt.
Ein PDF irgendwie machen, um den Ortsteil Tegel nach vorne zu bringen.
Das braucht auch keiner.
Ja, vielleicht eher sowas wie, dass man Journalisten in Krisengebieten unterstützt. Also Reporter an Grenzen hat er ja mal ukrainische Journalistinnen und Journalisten nach Deutschland geholt und versucht sie irgendwie mit Know-how und ja auch Schutzwesten und so weiter auszustatten. Das könnte ich mir vorstellen, wie man es hinkriegt, dass unabhängiger Journalismus wirklich unabhängig ist.
Ich würde ein Podcast-Label gründen. Und ich würde nicht nur junge Talente, ich würde auch alte Talente fördern.
Ja, okay.
Weil Altersdiskriminierung ist ein Riesenthema in der Medienwelt und geht mir total auf den Zünder.
Ja, ja, ja.
Und ich würde dieses Miteinander fördern. Also das wäre so mein Ding. Außerdem jetzt mal auch rein monetär gedacht oder auch wirklich unternehmerisch gedacht. Ich bin der Meinung, in der alten Hörerschaft im Podcast-Bereich liegt auch eigentlich ein ziemlich großer Markt. Ja? Und da könnte man auch schöne Werbeerlöse erzielen für gewisse Produkte. Woanders passt das nicht rein. Und das ist eine Nische, aber eine Riesennische. Ja? Ein Claim, der nicht irgendwie aufgebrochen wurde. Und deshalb diese Fokussierung auf sehr junge Leute ist ja, okay, aber sollen es alle anderen machen? Das würde ich dann eben halt im unternehmerischen Sinne für mich ergründen und ausprobieren mit so viel Geld im Hintergrund. Mhm. Allerdings würde ich natürlich auch vernünftig leben. Also mal Urlaub machen und ich würde mal gerne mit dem Orient Express fahren und sowas. Ja.
Ach, der von der Agatha Christie, der?
Naja, den gibt's ja nun mal.
Hercule Poirot mäßig?
Ja, Hercule Poirot. Ja. Also da gibt's schon von der Zivi wunderschöne Wagen und da mal. Achso, und was ich machen würde, würde mir meinen eigenen Eisenbahnwaggon ausbauen lassen. Ja? Also meinen persönlichen Reiseeisenbahnwaggon und mich dann ab und zu mal hinten an einem Güterzug oder an einen sonst was für Zug dranhängen lassen und damit dann eben halt durchs Land reisen.
Gibt es sowas? Kann man das mieten?
Ja, also in Amerika gibt es das, in Deutschland auch teilweise. Ja. Es gibt sogar nicht nur einen Eisenbahnwaggon, es gibt einen sehr schönen Salontriebwagen, der General, den gab es vor 2-3 Jahren zum Verkauf, von den amerikanischen Streitkräften in Berlin, haben die sich den bauen lassen. Wunderschönes Interieur, hochluxuriös. Und den könnte man sicherlich für 400.000-500.000 Euro wunderbar wieder herrichten. Dann würde ich mich damit durch die Kante fahren lassen. Ja, das hätte nun wirklich Stil.
Wie du ja weißt, war ich ja im Januar 1992 mit dem Startzug der DDR unterwegs.
Ja, wo du mit Carsten Blumenthal diesen Softporno gedreht hast.
Das lasse ich mal so stehen. Das können die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns jetzt hören, bei YouTube nachvollziehen. Da gibt es ein Video.
Schalten Sie jetzt um.
Nee, hinterher erst bitte.
Im Anschluss. Kannst ja verlinken.
Nicht nur das, sondern auch wer das gleich dann doch vielleicht sehen will, weil das hier zu langweilig ist, was wir herumlabern. DD64 und Udo Lindenberg. Der würde da sofort fündig werden. Da geht es um diesen Startzug. So, aber ich hatte 1987 in Georgien einen Abteil, oder nee, was war das? Ein Waggon von Stalin gesehen in Georgien. Und zwar an seinem Geburtsort Gori. Da gibt es so ein Museum.
Ja.
Und da haben die so ein bisschen Gleis hingelegt und diesen Wagen, wo der irgendwas Wichtiges gemacht hat, weiß ich nicht, ob das der Zug war, der ihn danach, wo waren diese Gespräche? Jalta. Mit Churchill und Co. Das hat mich beeindruckt, dass die sind früher gerne luxuriös, also na, vielleicht nicht luxuriös.
Der Wagen ist ja deshalb auch so besonders, weil er es jetzt fast 100 Jahre alt hatte, aber schon eine Klimaanlage zum Beispiel. Ja, eine echte Klimaanlage.
Also luxuriös ist vielleicht der falsche Begriff, aber sehr außergewöhnlich ausgestattet. Weil ich finde, dass eine Klimaanlage ist schon okay.
Naja, für ein Ding vor 100 Jahren war das schon purer Luxus.
Ja, aber das klingt immer so außergewöhnlich, so, als wären da goldene Wasserhähne drin gewesen oder so. Selbst der Startzug der DDR war also aus heutiger Sicht wirklich erbärmlich. Ausgestattet, die Toiletten. Also das war funktional. Naja,
die Toiletten waren ein totaler Standard.
Naja, ja. Ja, ja.
Aber die Schlafabteile waren schon nicht uninteressant.
Ja.
Und die DDR-Staatszüge, da waren, es gab auch einen Salontriebwagen, also von so einem umgebauten Kölner. Es ist wunderschön gemacht mit Intarsienarbeiten und so. Das war der Zug von Ulbricht. Ja. Den gibt's auch noch, also deswegen, nö, es passt schon.
Ulbricht, nochmal zur Erinnerung, Vorgänger von Erich Honecker.
Ja.
Der am 1. August 1973 mitten in den Weltfestspielen der Jugend und Studenten verstarb. Ja, warum ich so einen Scheiß mir merken kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das stimmt. 30. Juni war Ulbrichts Geburtstag. Ja, naja, gut.
Also, liebe Medienhölle, Zuhörer oder auch Zuschauer, wenn sie Interesse an DDR-Staatszügen haben, es gibt jemanden, der sammelt das Original, und zwar der Axel Swingberger, dieser Pianist, und etliche Wagen davon befinden sich in Wittenberge. Und wenn man da mal ein bisschen guckt, also DDR-Regierungszug, dann kommt man sehr schnell auch auf die Seite von dem Zwingberger und auch den Freundeskreis drumherum, die also da ja einzelne Wagen erhalten, auf jeden Fall aber den kompletten Zug fast zusammengetragen haben. Und das ist schon beeindruckend, auch wenn er in einem sehr schlechten Zustand inzwischen ist. Aber ja, so viel dazu.
Mhm. Dazu muss man wirklich sagen, man staunt jetzt vielleicht, dass du dich über Züge, Gleise und also überhaupt Zugwirtschaft gut auskennst. Das sind quasi deine Stative, ne? Dazu muss man sagen, wer also die Medienhölle 01 Backstage verpasst hat, der kriegt dann nochmal Antwort, worauf ich anspiele. Also das ist so dein Hobby, ja? So Reichsbahn und...
Nein, das war mal ein Hobby und ich war auch in einem Eisenbahnverein in Berlin mit dabei.
Bist du mit der Pioniereisenbahn so rumgefahren?
Nein, das war der historische S-Bahn e.V., die jetzt wieder aktiv sind mit einem Weihnachtszug. Übrigens weil auch ein Karl Wegner 2 Millionen Euro Fördergelder dafür freigemacht hat, damit diese neue Sicherungstechnik da rein kann. Also das ist seine Art von Kulturförderung. Fällt immer ja gerne in diesen aktuellen Diskussionen unterm Tisch. Aber ja, jedenfalls, deswegen habe ich da so einen Blick da drauf. Und jetzt auch im journalistischen Sinne habe ich da viel einen Blick drauf, weil, und das merke ich einfach auch, durch meine Arbeit im Hintergrund, wie wichtig den Hörern Infrastruktur ist, weil Infrastruktur ist ein Ausdruck von Vertrauen in den Staat. Ja, das finde ich hoch faszinierend. Deswegen gucke ich immer noch heute auch aktuell auf das Bahnwesen, weil das ein sehr, sehr zentraler Punkt für die Leute ist, im beruflichen Sinne, im Freizeitgedanken, Urlaub. Wenn ich doch mit der Bahn vernünftig von A nach B komme, das ist wirklich zentral wichtig, aber auch für Logistik natürlich, also Wirtschaftsströme. Deswegen ist das Interesse zumindest auch für eine journalistische Seite auch deshalb noch erhalten geblieben. Ja.
Und das Bahnwesen entwickelt sich?
Das Bahnwesen entwickelt sich. Ja,
dazu muss man sagen, die eigentliche Anspielung ist Manfred Krug, der mal eine Schallplatte bei VW Deutsche Schallplatte produzierte, oder andersrum, das war ein Live-Mitschnitt, wo er die Kuh im Propeller rezitierte. Das ist so ein satirisches Stück. Da geht es darum, dass in der Sowjetunion Bauern überzeugt werden sollten, ins Flugwesen zu investieren. Und da war sozusagen der Running Gag, das Flugwesen entwickelt sich.
Mm.
So, ja. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber da gibt es auch einen Mitschnitt bei YouTube. Wenn man da eingibt, die Crew im Propeller und Manfred Krug, wird man sofort fündig. Also das Bahnwesen, um nochmal zurückzukommen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Krieg in der Ukraine hilft, in Anführungszeichen, das Bewusstsein zu schärfen, dass da was getan werden muss.
Ja, natürlich, also im militärischen Sinne für Militärtransporte ist das schon eine wesentliche Sache, dass man da mal guckt. Gerade Oberbauten, die müssen ja auch eine gewisse Standfestigkeit haben für Militärtransporte. Aber es ist Tatsache, ja, mehr der Vernetzungsgedanke und der Logistikgedanke übergeordnet, der so zentral gerade ein Riesenthema ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, ein einheitliches Zugsicherungssystem zu haben, was auch wirklich dann mal in ganz Europa Gültigkeit hat, sodass ich dann nicht mehr an Landesgrenzen Lokomotivwechsel umständlicher vollziehen muss. Oder im Güterverkehr wird immer noch mit Schraubkupplungen gearbeitet, wie seit 175 Jahren oder nee, bald 180 Jahren. Und da eine automatische Kupplung zu haben, wo man also wirklich viel schneller mitarbeiten kann, das sind so totale Streitpunkte. Und das ist auch wieder so eine schöne Parallele zu unserer Medienwelt, weil so wie wir es jetzt es sind 9 Landesrundfunkanstalten, oder? Die wir in Deutschland haben.
Ja.
die sich gegeneinander behaken, und obwohl das ja Arbeitsgemeinschaft, also ARD heißt, irgendwie doch nicht so richtig an einem Strang ziehen, jeder zieht an irgendeinem Strang, so ist es eben halt auch mit den ganzen, ja, Eisenbahn, Verkehrsunternehmen, Eisenbahninfrastrukturunternehmen in Europa, und das unter einem Hut zu bringen, das ist schon ein Riesenproblem. Ja, wir haben in Italien große Infrastrukturprojekte, wir haben in Holland große Infrastrukturprojekte, es gibt eine große Gütermagistrale, also vom Hafen nach, von Rotterdam ausgehend bis dann nach Mailand runter, auch dort zu den Häfen, und da, wo es natürlich wieder mal total hakt, wo also 30 Jahre Verzug drin sind, das ist in Deutschland, und deswegen ist das, ja, es ist das ein Problem, ähnlich wie eben halt bei der ARD, wo man nicht so weiß, wo führt denn das Ganze eigentlich hin? Wie soll denn das Ganze auch in ein paar Jahren aussehen? Das ist eine spannende Frage, finde ich.
Also ich bin ziemlich erschüttert eigentlich, weil ich bin ja ein DDR-Kind, kenne die Reichsbahn. Also die DDR-Staatsbahn, wenn man so will, unter altem Namen Reichsbahn, Deutsch-Reichsbahn. Und dachte, das sei schon schlimm gewesen.
Warum es Reichsbahn bis 1994 hieß, weißt du?
Naja, weil irgendwelches Kapital drin steckte, oder?
Nee. Weil es in Berlin der Güterverkehr, also als denn die Alliierten Einzug hielten und quasi Berlin aufgeteilt wurde zum, ja, Ende des Krieges, da hieß es dann, der Güterverkehr in Berlin wird von der Reichsbahn abgewickelt. Und hätte die Reichsbahn sich umbenannt in DDR-Staatsbahn, dann hätte dieser unheimlich lukrative Güterverkehr, den hätten sie dann in Berlin verloren. Und deshalb hießen sie bis 1994 noch ganz altbacken Reichsbahn. Bis es dann eben halt diesen Zusammenschluss von der Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn zur Deutschen Bahn AG gab.
Ah, interessant. Mir hat man, aber ich bin ja auch nicht wirklich recherchierenderweise unterwegs gewesen, erzählt, ich habe mich immer gewundert, warum es in der Reichsbahn quasi so Schilder gab, nicht hinauslehnen zum Beispiel.
Ja.
Oder während der Fahrt, während des Halts auf einem Bahnhof durfte man eben das Abort. Hieß das Abort, der Abort?
Der Abort. Hm?
Nicht benutzen. Und das war in, warte mal, ich muss mal jetzt hier irgendwie sehen, dass ich hier nicht mich verfahre. Das stand in Italienisch zum Beispiel drauf. Also völlig ungewöhnlich für eine DDR-Bahn. Und wenn ich mich nicht irre, Russisch und Französisch noch.
Ja.
Und man hatte mir eben erzählt, dass das deswegen in diesen Sprachen dort steht, weil da angeblich Kapital aus diesen Nationen in der Reichsbahn steckt. Aber vielleicht ist das auch nur eine gut erzählte oder eine Idee gewesen, um sich das zu erklären, die dann viral gegangen ist halt.
Weil also auch bei der Reichsbahn gab es internationale Verkehre und auch internationale Verkehre von West nach Ost und umgekehrt. Und das war einfach übernommen worden von der DSG, also der Deutschen Schlafwagengesellschaft. Vieles von dem Rollmaterial, was eben halt die Reichsbahn bis in die 80er Jahre benutzt hat, war aber auch noch aus den 30er Jahren und den eben halt nur modernisiert, was heißt nur modernisiert worden, und ja, also da müsste man jetzt genau wissen, in welchem Typ Wagen du diese Schildchen gesehen hast.
Ja, in allen, die waren in allen. Auf dem Klo, das waren ja noch die Klos, wo man die Gleise sah.
Ja.
Durante la fermata nelle stazioni, oder so fing das an auf Italienisch. Das habe ich mir deswegen gemerkt, weil man, naja, man musste, ne? Ist ja immer so langweilig, dann fängt man an, irgendwelche Schilder auswendig zu lernen. Also ungefähr ging diese Beschriftung. Aber was ich dich schon immer fragen wollte, und 30 Jahre lang, ich wusste ja nicht, dass ich dich mal treffen würde, spukt diese Frage schon in mir. Du kennst doch noch Happe Kerkeling?
Ja.
Die Show Total Normal. Ich weiß nicht, ob das 30 Jahre her ist oder nur 20 oder 25. Diese Show mit Achim zusammen. Da ist er durch den Zug gegangen, Happe Kerkeling, und hat mit den Leuten gesungen, hier kommt der Eiermann. Und dann hat er sogenannte Mitropa-Kaffeemaschinen verschenkt.
Aha.
Und Mitropa ist ja eigentlich die mitteleuropäische Schlaf- und Dingstergesellschaft von der DDR gewesen. Oder war das ein internationaler Name?
Die Mitropa, die gibt es, ich glaube, seit den 20er Jahren gab es die.
Ja, aber es war, also ich kannte das nur aus im DDR-Zusammenhang. Und ich weiß nicht, wie hieß das auch in der Deutschen Bundesbahn, Mitropa?
Also es gab sicherlich Bestände von der Mitropa, aber das überall, als ich Mitropa kannte, das müsste ich nachgucken. Das weiß ich Tatsache jetzt gerade nicht.
Ja, aber wieso kann man denn, also ich weiß nicht, das muss in den 90er Jahren gewesen sein, diese Sendung Total Normal. Das war so die VHS-Zeit von mir. 2005 bin ich dann umgestiegen auf digitale Aufzeichnung, haha. Also mit CD-Brenner und so. Da lief der tatsächlich und verschenkte Mitropa-Kaffeemaschine in Rot.
Ja, so. Es gab dann eine Zeit lang hieß es wieder Mitropa nach der Wende.
Ach so, okay.
Ja, das wird vielleicht daher.
Ja, aber hat die Mitropa eigene Kaffeemaschinen gelabelt?
Die haben alles Mögliche gehabt. Ja. Eigene Geschirrtücher, Riesenbestände an eigenem Geschirr hatte ich mal. So eine Kiste bekommen und.
Aber das war noch mit diesem grünen M und diesem.
Blau. Blaue Tassen, blaues Mitropa-Zeichen. Gab es aber auch in Rot.
Aha, okay.
Je nachdem, was für eine Art von Zug damit bestückt wurde. Ja. Also für verschiedene Züge gab es auch verschiedene Tassen und Geschirrfarben zum Beispiel.
Warum ist diese Kultur völlig verschüttet? Also dieser berühmte Knödel-Express von den Tschechen?
Ja, das ist so ein Knödel-Express ist so ein bescheuerter Name von irgendwelchen noch bescheuerteren Journalisten, die immer irgendwelchen Sachen
naja, aber du weißt,
einen Namen geben, einen bescheuerten Spitznamen geben müssen. Es war sicherlich die Speisewagen der tschechischen Staatsbahn, der České dráhy, die haben ja mit einer der letzten Gesellschaften richtig noch gekocht. Ja.
Ja, ja.
Gibt es immer noch in Tschechien, allerdings nicht mehr im Verkehr nach Deutschland.
So, und jetzt komme ich ja zu meiner Frage. Also es gibt ja offenbar noch Rudimente dieser Zugversorgungskultur, nenne ich das jetzt mal.
Definitiv.
Warum ist das aber komplett abhandengekommen?
Naja, die Versorgungsqualität an den Bahnhöfen ist eine andere. Bahnhöfe versteht man ja heutzutage als Shoppingcenter mit Gleisanschluss.
Ja, wer versteht das? Das ist ja die Frage. Wieso verschüttet man denn eine etablierte, sich gut anfühlende Versorgungskultur vor der Bahnfahrt, nach der Bahnfahrt und während der Bahnfahrt? Aus Kostengründen, ist schon klar.
Aus Kostengründen,
ja,
natürlich.
Aber warum ist denn dieser Reisekomfort nicht wichtig? Ich verstehe das alles nicht.
Das ist natürlich immer.
Warum ist das beim Flugwesen, um mal wieder da anzuknüpfen, noch möglich, also das noch auszubauen, dass du deine eigenen Schlafkabinen hast? Natürlich alles gegen Aufpreis, ist schon richtig. Ja, aber.
Naja, aber das ist ja. Ist eine schöne Frage von dir. Ich muss sagen, wer da federführend in Europa derzeit noch ist, ist die österreichische Bundesbahn. Die haben ja den Schlafwagen, also den Nachtzugverkehr übernommen. Die Deutsche Bahn hatte das eingestellt und haben das ja ausgebaut und sogar neue Schlafwagen-Garnituren bestellt. Und da werden also diese Fragen aufgegriffen. Es gibt kleine Kapselschlafboxen in diesen neuen Schlafwagen. Ich finde sie revolutionär. Du kannst dich wirklich richtig auslegen. Du kannst da richtig schlafen. Hast ein kleines Fensterchen, ein kleines chipkodiertes Fach, wo du deine Schuhe reinpacken kannst. Und das war schon eine tolle Sache. Allerdings fahren sie so unfassbar hohe Verluste damit ein, dass also diese enorme Bestellung von neuen Schlafwagengarnituren halbiert wurde. Und das sieht auch so aus, als ob das Tatsache innerhalb der nächsten 10 Jahre wieder komplett verschwindet mit dem Schlafwagenverkehr, weil eben halt die Kosten dermaßen am Davonlaufen sind. Und im Speisewagenbereich, da ist es so, ja, diese Planbarkeit, also Lebensmittel auch zu haben, die lange halten, die ich gut irgendwie, ja, handeln kann, auch im Abrechnungsbereich. Also ich muss es ja, wenn ich mit frischen Lebensmitteln koche, muss ich immer auch jeden Verlust, alle jeden Verschnitt, alles, was ich also irgendwie, oder auch was mir verdirbt, ja, muss ich irgendwie rausrechnen, weil ansonsten ja jede Finanzbehörde, jedes Finanzamt mir dann unterstellt, ich hätte das unter dem Tisch verkauft. Dieser Aufwand ist so unberechenbar geworden in so einem großen Unternehmen wie die Deutsche Bahn, das geht also nicht mehr.
Aber Moment, es gab ja schon vor der deutschen Teilung Eisenbahnverkehr,
ja,
in Deutschland.
Ja, sicherlich.
Und vielleicht waren es nicht 80 Millionen, vielleicht waren es nur 60 Millionen, keine Ahnung. Aber trotzdem ein Massengeschäft.
Aber schon seit den 60er Jahren ein Geschäft, wo man nur Geld reingebuttert hat. Also es ist heller Wahnsinn, da gibt es auch schöne Berichte von der Reichsbahn oder Bundesbahn-Bildstelle, wo man also solche Sachen auch mal aufrechnet und auch aufzeigt, wie hoch die Verluste sind, die man damit eingefahren hat. Und da muss man halt sich ja immer mehr auch vor eben halt dem Eigentümer, dem Staat oder den Bürger dann dafür rechtfertigen, warum man denn das so aufrechterhält, wie man es aufrechterhält.
Na gut, okay, da kommen wir nicht weiter. Es ist offenbar in unserer modernen Zeit nicht irgendwie miteinander zu verbinden. Komfort, also man ist ja schon froh, wenn die Züge nicht zu spät kommen. Lass uns doch aber mal jetzt da einen Strich machen, weil unsere Ausgabe heißt ja auch Backstage.
Backstage, definitiv.
Vielleicht sollte man ganz kurz nochmal erwähnen, weil die zeitliche Nähe zur Medienhölle-Ausgabe vom 3. Mai 2026. Wir waren ja bei Andi, bei Digi Andi.
Ja.
Und haben dort, wie ich jetzt gehört habe, nur den ersten Teil aufgenommen. Andi hatte sich nicht beschwert, aber gesagt, wir sind ja gar nicht noch zu dem und dem Punkt gekommen. Und also es wird wahrscheinlich noch eine zweite Ausgabe geben. Wie wirkt das so auf dich, jemand, der sein ganzes Leben der guten Akustik widmet bei Radio, der technischen Höchstqualität, der versuchen will, mit aller Kraft Radio zu konservieren, um, naja, auch den uns nachwachsenden Menschen das Erlebnis zu vermitteln, was er selber hatte, beziehungsweise was er eben nicht hatte, weil er zu spät geboren ist. Und dann aber siehst du und sehe ich auch und wahrscheinlich auch viele andere, dass der Nerv eigentlich im Mainstream gar nicht da ist. Also dass dieses Wertschätzen von Radio als auch kulturelle Einrichtung, ne? Dass es Menschen gibt, die begeistert haben im Radio.
Ja, das ist...
Dass das keinen mehr interessiert. Also ich sag mal, ich pauschalisiere jetzt, interessiert keinen eigentlich.
Ja, aber wo funktionieren dann Podcasts? Podcasts kranken daran, dass sie zu unspontan sind. Und Radio krankt daran, dass es keine Räume für ein spontanes, längeres Wort gibt. Das ist, das eine kürzelt das andere aus. Und das Spannende ist ja auch eben halt anhand dieser Archivmaterialien zu schauen, ob man nicht dann irgendwann so auch in die Ecke gedrängt ist, zum Beispiel als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass man mal guckt, es wird irgendwann einen Aufstand der, ja, freien Medien geben, der werbegebundenen Medien. Warum denn nun öffentlich-rechtliche Medien quasi ihr Konzept kopieren und sagen, wir machen die gleiche Soße, die alle machen?
Ja, aber das wird ja schon seit 40 Jahren kopiert.
Ja, aber gerade im Schriftbereich, wo ja der Verband der ganzen Zeitungen jedes Mal anklagt, wenn die Öffentlich-Rechtlichen eben halt auch solche Sachen ja, mit bedienen, was es nicht sein kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass das also im Audiobereich auch kommen wird. Und da ist ja auch, es wird ja auch ein Druck ausgeübt. Man wird ja auch sagen, warum brauche ich denn nun die x-te Dudelfunkwelle? Ja, und da zu sagen, na, wir haben Radiopersönlichkeiten, stimmt nicht, ja, es ist ja Blödsinn. Ich erwische mich immer wieder dabei, wo ich dann reinhöre und denke, ja, wer ist denn das jetzt eigentlich, wer da moderiert? Ach, das müsste doch die und die sein. Ach nee, ist ja schon die nächste dran, ja, hört sich genau gleich an, das ist verrückt. Und da wird man eben halt auch gucken müssen, ja, aus der Vergangenheit eine Zukunft zu schöpfen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da doch nochmal.
Ja, das ist auch meine Hoffnung, aber ich sehe ja, dass die Leute andere Probleme haben als, also das geht ja, fängt ja beim Diesel- und Benzinkraftstoff an, also auch die Angst, dass der Krieg sich in der Ukraine, in Europa ausbreitet, dass Trump mit seinem Feuer ins Erdöl werfen auch eher, ich sag mal, die Krise verschärft als
ja, aber das ist ja ein Eigennutz. Das sollte ein Eigennutz der Leute sein, weil kulturelle Inhalte, die mich beflügeln, die mir eine andere Sichtweise geben, die mich irgendwie mal aus meinem Alltag herausreißen, die haben natürlich auch quasi eine medizinisch-therapeutische Wirkung. Ich versinke nicht immer nur in diesen Gedanken des Untergangs, des No Future.
Nee, darum geht's nicht. Also, aber das zieht ja Kapazität. Also jeder hat ja seine Alltagssorgen. Und zusätzlich kommen eben noch. Was ist los? Müssen wir zurück? Nee,
er bedankt sich nur.
Ah, er bedankt sich. Wir haben gerade Lichthupe bekommen. Ja, nee, das kommt ja on top. Ne? Also man hatte das Gefühl, durch Corona und durch andere Krisen, die parallel auftauchten, jetzt reicht's aber irgendwann mal. Jetzt hören wir wieder zurück zu einer Krise, die reicht uns. Ne? Aber die anderen gehen nicht weg und neue kommen hinzu. Und dass dann in dieser Zusatzbelastung für ganz normale Menschen, aber auch für, ich sag mal, Vermögende, dann dieses, das ist mir doch egal, Gefühl kommt, ob Radio überlebt oder nicht.
Hier wohne ich. Kannst du ruhig anhalten. Ja, also was man mal schon sagen muss, und das merkt man auch an Archivmaterialien, manche Dinge können unterhaltsam sein, sie können auch von der Persönlichkeit der Radiomacher schon auch ein bisschen beschwingter sein, ohne dass man ja zu blöde albern ist. Und das ist auch eine interessante Erkenntnis für mich, wie manchmal dröge, ja, klassistisch vermeintliche Kulturprogramme sind, wo sie es nicht sein müssten. Ja, da könnte man viel mehr Leute damit auch erreichen, Tatsache. Und auf der anderen Seite eben halt solche Dudelfunkwellen, die nur noch auf sehr banale, brachiale, einfache Unterhaltung setzen, gute Laune aus der Spritze regelrecht, das ist dann auch der falsche Weg. Die Mitte allem ist irgendwie immer eine gute Sache, finde ich jedenfalls.
Wir müssen das jetzt als Schlusswort nehmen.
Ja, Philipp. Ist doch aber ein schönes Schlusswort. Ich finde es gut.
Ja, ich hätte gerne einen Cliffhanger gesetzt, aber mir fällt keiner ein.
Naja, der Cliffhanger wird schon sein, dass wir auch uns in einem neuen Feld bewegen. Wir ticken eigentlich öffentlich-rechtlich. Unser Herz tickt öffentlich-rechtlich, aber du darfst ja nicht mehr dort aktiv sein.
Ja.
Und dass man sich eben halt auch, wir auch vor der Aufgabe stehen, ja, die Medienhölle so weit voranzubringen, dass sie ein gewisses Publikum findet. Und aber auch natürlich den einen anderen wirtschaftlichen, ja, Nutzen auch für uns hat. Das ist doch ganz klar. Ja?
Deswegen unser Ruf, der eigentlich schon wie Asche im Mund klingt, weil er so oft in die Welt geschrieben wurde. Lassen Sie ein Abo da.
Ja.
Kommentieren Sie gern diese Folge. Oder gucken Sie mal, ob Sie uns nicht irgendwie unterstützen wollen.
Ja, teilen Sie unsere Sachen. Ja. Ja, sorgen Sie für Reichweite. Wir brauchen Reichweite.
Also die Glocke aktivieren und diesen ganzen Kram.
Ja, teilen, teilen, teilen.
Weil ich habe so das Gefühl, der Algorithmus beobachtet uns noch.
Ja, das ist aber sehr schön formuliert, mein Lieber. Ja.
Gut, dann Backstage-Ausgabe 3 demnächst in diesem Kino. Tschüss.
Medienhölle. Backstage. jetzt abonnieren, kommentieren.
Sie nicht, ihre Antennen zu erden.